Guten Morgen, liebe Geschwister in nah und fern. Nahe, die ihr hier seid, ferne, die ihr an den Telefonen und am Computer seid. Seid ganz herzlich in Christo Jesu gegrüßt. Ja, der Jochen hat uns schon einiges an Vorwort gegeben und das Wort bis ist in der Tat ein äußerst wichtiges Wort in der Schrift. Es kommt immer wieder vor, wenn Gott eine Zeitenwende vornimmt. Ja, und das ist ja auch Teil des Themas, das ich behandle, nämlich Dienst und Botschaft des Johannes, des Täufers, des Herrn Jesus, der 12 Apostel Israels und Paulus. Wir sind heute an dem Teil, wo es um den Dienst und die Botschaft der 12 Apostel Israels geht. Und ich habe euch ja einen Plan ausgeteilt und der Plan ist ein Stenogramm des Stenogramms, das ich hier wörtlich vortrage. Ja? Also ihr mögt mir verzeihen, eigentlich müsste man eine ganze Konferenz zu diesem großen Thema machen und ich habe gewaltig zusammenstreichen müssen, das, was ich vortrage. Ja? Und es ist trotzdem noch sehr, sehr viel. Und wenn jemand jetzt Teile daraus nicht direkt verstehen mag, verzeiht mir es bitte und bittet einfach den Herrn, sucht in dem Plan, da stehen die ganzen Bibelstellen drin, die ich vorlese und auch solche, die ich nicht vorlese, die aber zum Thema gehören. Und so haben wir bisher uns mit Johannes dem Täufer beschäftigt und auch mit dem Herrn Jesus selber. Und ich will jetzt die wichtigsten Punkte wiederholend einfach vorlesen, ja? Also nicht mehr darauf eingehen. Wir haben festgestellt, dass der Johannes gesandt war, damit er viele Söhne Israels zu Yahweh, ihrem Gott, bekehrt und dass er dem kommenden Christus, dem er unmittelbar vorausging, ein zugerüstetes Volk bereitet. Und das Volk ist nichts anderes als das Volk Israel. Zweitens, Johannes war Prophet des Höchsten, um seinem Volk Erkenntnis der Rettung in Vergebung der Sünden zu geben. Drittens, Johannes predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünde, in Klammer nicht mehr Tieropfer im Tempel, Klammer zu. Ja, was ganz Neues von damals. Und zwar deshalb, weil die Königsherrschaft der Himmel auf Erden durch den Messias mit Händen greifbar nahe gekommen ist oder im Begriff war, anzubrechen. Viertens, schließlich, Johannes der Täufer war gesandt, um die Hochzeit des Sohnes Gottes mit Israel vorzubereiten. Darum nennt er sich selber Freund des Bräutigams. Wir hatten gesagt, er sagte selber, ich muss abnehmen und er, der Bräutigam, muss zunehmen. Viertens war genau dieses Thema, er musste zunehmen, der Bräutigam und der Messias und der Johannes musste abnehmen. Soweit zu dem Dienst Johannes. Und jetzt habe ich auch noch eine Zusammenfassung der wichtigsten Dienste des Herrn Jesus selber. Erstens, der Jesus setzt die von Johannes dem Täufer, Matthäus 3, Vers 17, begonnene Predigt des Evangeliums der Königsherrschaft der Himmel fort. Denn er selber war ja schließlich der König. Ja, und deshalb predigt er selber das Evangelium seiner Königsherrschaft für die Zeit, für die er auf der Erde König sein wird. Zweitens, Jesus, das heißt der Messias, dessen Bestimmung war und ist die Königsherrschaft der Himmel hier auf dieser Erde, und zwar über das Haus Jakobs von Zion aus auf dem Thron seines Vaters David in die Zeitalter. Ja? Mehrere Zeitalter, nicht nur das Millennium, sondern auch in den Zeitaltern danach wird er König sein. Drittens, Jesus predigt seinem Volk Israel und er heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen. Viertens, Jesus war nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt und er predigte das Evangelium der Königsherrschaft der Himmel auf Erden, die im Begriff stand zu beginnen. Er kam auch, um zu leiden, um die Gottlosigkeiten von Jakob abzuwenden. Steht explizit da. Und das ist eine Verheißung aus Jesaja 59, 20 und 21. Paulus wiederholt diese Verheißung in Römer 15, Vers 26. Ja. Später, etwa 58 nach Christus. Und fünftens schließlich, nach Lukas 17, Vers 20 und 21, gibt es keine Entwicklung zu dieser Königsherrschaft hin, sodass es immer besser wird und schließlich dann der König nur noch kommen muss, um sein Reich einzunehmen. Sondern es ist genau umgekehrt. Die Geschichte, die Weltgeschichte nimmt an geistlichem Charakter bis auf Null ab. Ja. Und die Finsternis geht hoch auf 100%. Und dann bricht das Reich an mit dem Kommen des Herrn Jesus. Erinnert ihr euch an den Stein, der vom Himmel herunterfährt und das Standbild Nebukadnezars von den Füßen bis zum Haupt an zu Staub zerschlägt und dann ein Königreich aufrichtet, das in die Zeitalter bestehen wird. Und ich habe in dem Plan, wenn ihr da reinschaut, auf der ersten Seite die Zeit ab Adam dargestellt, bis auf das Kreuz, auf die Zeitenmitte. Und da findet ihr auch die Haushaltungen, von denen uns der Ruben schon gesagt hat und weiter predigen wird, wenn er wieder dran ist. Und dort ist der Gesetzeshaushalt drinne, dort ist der Zeitpunkt drinne, wo es Tag wird im Kosmos und da ist die Himmelfahrt drinne und dann, was danach in der Apostelgeschichte geschieht. Das ist in Stichworten dort dargestellt. Auch die Inhalte der jeweiligen Botschaften könnt ihr dort finden. Und jetzt soll es, wie gesagt, um den Dienst und die Botschaft der 12 Apostel Israels gehen. Wir fangen mit Matthäus 10 an, mit der Berufung der 12 Apostel und mit dem Auftrag, den ihnen der Herr selber gab. Wir lesen dazu in Matthäus 10. Als der Herr Jesus seine Apostel herausruft, er hat eine ganze Menge von Jüngern, die ihm bereits zu diesem Zeitpunkt nachgefolgt sind. Und aus denen wählte er 12, die er auch Apostel nannte. So lesen wir in Lukas 6, Vers 13. Und dort finden wir auch die Angabe, dass der Herr Jesus die ganze vorausgehende Nacht im Gebet zubrachte. Und danach holt er die 12 Apostel aus der Menge seiner Jünger heraus. Und jetzt gibt er ihnen einen Auftrag, den wir in Matthäus 10, 5 bis 8 lesen. Wir lesen nicht das ganze Kapitel, obwohl das eminent wichtig ist. Bitte macht es selber und prüft nach, dass ich euch nichts vom Pferd erzähle, sondern dass ich versuche, so genau wie möglich euch die Schrift wiederzugeben. Ihr seid also nicht entlassen. Ihr müsst schon prüfen, ob es sich also verhält. Ja, Matthäus 10, 5 bis 8. Diese 12 sandte Jesus aus und befahl ihnen und sprach, ich nummeriere A, geht nicht auf einen Weg der Nationen. Das Erste, was er sagt. Zweitens, geht nicht in eine Stadt der Samariter. C, Vers 6, geht aber vielmehr zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Frage, gehört die Gemeinde zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel? Sicher nicht. Klammer zu. Vers 7, D, indem ihr aber hingeht, predigt und sprecht, die Königsherrschaft der Himmel ist mit Händen greifbar geworden. So müsste man das wiedergeben aus dem Griechischen. Das heißt, Das hat der Johannes schon gepredigt, das hat der Herr Jesus gepredigt und jetzt trägt er seinen 12 Aposteln auf, genau dieselbe Botschaft an das Volk zu predigen. Und jetzt kommt was sie sonst noch tun sollen, heilt Kranke. Manche Handschriften sagen auch weiter, weckt Tote auf. Das kann man aus der Septuaginta, glaube ich, aus Jesaja 61, Vers 1 nachlesen. Reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus, umsonst habt ihr empfangen, umsonst gebet. Ja, nichts mit frommer Geschäftemacherei. Umsonst. Jesus einige Zeit später erklärt der kananäischen Frau, die um Heilung ihrer besessenen Tochter gebeten hat, in Matthäus 15, 24, die Stelle hatte ich beim letzten Dienst schon gelesen, er antwortet ihr auf ihre Bitte, ich bin nicht gesandt als nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Und deshalb sehen wir jetzt hier in Matthäus 10, dass der Herr Jesus seine Apostel eindeutig nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt hat. Und damit richtet sich die Botschaft aller vier Evangelien an Israel und nicht an den Leib des Christus. Nicht an den Leib des Christus. Der war zu der Zeit sowieso noch ein in Gott verborgenes Geheimnis. Noch nicht offenbart. Der Herr Jesus hat nie in keinem Evangelium vom Leib des Christus geredet. Auch wenn das manche da reinlesen. So ist der Standpunkt der Schrift. Wenn das auch der Mehrzahl einschlägiger Theologen widerspricht, die das jahrhundertelang schon predigen, bis zum heutigen Tag. Und wer das nicht so sehen will, bitte, sähe es nicht so. Aber der hat die Schrift nicht hinter sich und er wird vieles in der Schrift einfach schlicht durcheinander bringen. Ja. Und Sachen erzählen, die die Schrift zwar wörtlich sagt, aber die nicht für den heutigen, für die heutige Haushaltung gelten. Nun müssen wir fragen, wie lange dauert denn der Auftrag dieser Apostel an? Was hat der Herr Jesus darüber was gesagt? Wie lang ihr Auftrag gilt? Natürlich im selben Kapitel. Er begann natürlich während Jesu Erdentagen, also eben zur Zeit von Matthäus 10, da hat er sie ausgesandt. Bis dahin hat er selber gepredigt. Er erklärt dort, wann der Auftrag endet und was die Apostel erleben werden, während sie diesen Auftrag ausführen. Wir lesen Matthäus 10, 21 bis 23. Es wird aber der Bruder den Bruder zum Tode überliefern und der Vater das Kind. Und Kinder werden sich erheben wider die Eltern und sie zum Tode bringen. Und ihr, in Klammer Israel, werdet von allen gehasst werden um meines Namens willen. Jetzt springt der Herr Jesus sozusagen ans Ende des aktuellen Zeitalters, indem er weiter sagt, wer aber ausharrt bis ans Ende, das heißt buchstäblich ans Ende des 70. Siebeners Daniels, Matthäus 24, 13, dieser wird errettet werden. Vers 23, was begegnet ihnen? Wenn sie euch aber verfolgen in dieser Stadt, so flieht in eine andere. Denn wahrlich, ich sage euch, ihr werdet mit den Städten Israels nicht zu Ende sein oder nicht zum Ziel kommen, wörtlich, bis, das Wort vom Jochen vorhin in seiner Einleitung, bis der Sohn des Menschen gekommen sein wird. Der letzte Satz in Vers 23 ist doch eigentlich erstaunlich. stand doch der Herr Jesus mitten unter den Aposteln und hat ihnen eben einen Auftrag erteilt. Und dann redet er plötzlich von einer Zeit, wo er gar nicht da ist und dass er wiederkommt. Also hat der Herr Jesus das wirklich während seiner Lebenszeit gepredigt, dass er weggehen wird und wiederkommen wird. Das können wir eindeutig aus diesem Text entnehmen. Es war übrigens auch damals noch eine recht geraume Zeit, bis er ans Kreuz ging. Also das hat mindestens noch 1 bis 2 Jahre gedauert nach Matthäus 10. In Lukas 18, Vers 8b finden wir einen ähnlichen Hinweis. Da sagt der Herr Jesus, doch wird wohl der Sohn des Menschen, wenn er kommt, auch damals war er ja schon da, aber er sagt, wenn der Sohn des Menschen kommt, heißt wiederkommt, Glauben finden auf der Erde. Ja? Also das heißt, er findet keinen Glauben. Wenn wir jetzt aus den Versen Matthäus 10, 21 bis 23 schlussfolgern, aus dem Text, dann finden wir erstens, Israel wird sich als Volk nicht gänzlich zu seinem Messias bekehren, bis er gekommen sein wird. Sonst würde Herr Jesus nicht sagen, werde ich wohl Glauben finden auf der Erde? Und er sagt den Aposteln, sie werden mit ihrem Dienst nicht fertig werden, bis der Sohn des Menschen gekommen sein wird. Das heißt, Israel wird zu einem guten Teil im Unglauben bleiben bis zum Ende. Vers 23 haben wir es gelesen. Zweitens, Jesus wird eine noch unbekannte Zeit lang weggehen und dann wiederkommen. Steht auch praktisch in diesem Text drin. Und zwar wird er nach Israel zurückkommen. Nicht nach New York und nicht nach Moskau oder sonst wohin, sondern nach Israel. Drittens, der Dienst der 12 Apostel beschränkt sich nach Matthäus 10 nur auf Söhne Israels, eben auf die verlorenen Schafe des Hauses Israels. Und dass Jesus dabei alle 12 Stämme gemeint hat, das müssen wir nicht extra betonen. Die waren auch damals im Land vorhanden, zumindest Reste davon. Denn der Dienst des Johannes des Täufers, der bezog sich seiner Bestimmung gemäß ebenfalls auf alle 12 Stämme Israels. Paulus erklärt es in Apostelgeschichte 13, Vers 24. Das werden wir dann noch lesen während des nächsten Dienstes. Viertens, diesen Dienst beschreiben die Kapitel Apostelgeschichte 1 bis 12. Dort finden wir, was die 12 Apostel gepredigt und getan haben in der Apostelgeschichte. Dann kommt auch in der Apostelgeschichte eine Zeitenwende, denn ab Kapitel 13 wird im Wesentlichen nur noch über den Leib des Christus gepredigt, ja, wenn man so möchte. Da wird die Ausbreitung des Evangeliums durch Paulus beschrieben. Kommen wir auch noch drauf. Deshalb ist die Apostelgeschichte auch kein Lehrbuch, sondern ein Geschichtsbuch, ein Buch des Übergangs, nämlich des Übergangs zwischen Israel, Behandlung Gottes mit Israel und parallel dazu ein Stück die Behandlung durch Gott des Leibes Christi. Das werden wir dann auch noch sehen. Fünftens lesen wir aus dem Text ganz klar heraus, wenn der Herr Jesus wiederkommt, wird es wieder Städte Israels geben. Ja, muss es geben, ja, weil sonst könnte ja der Dienst an dem Volk gar nicht gemacht werden. Israel muss also vor dem Kommen Jesu das Land der Väter wieder besitzen und einen Staat haben. Das haben wir seit 1948. Und dann, wenn die Apostel das Evangelium der Königsherrschaft ihrem Volk predigen müssen, heißt es, dass sie zum großen Teil wohl im Unglauben wieder im Land sein werden. Auch das haben wir. Wir sehen, wenn wir die Schrift wirklich ernst nehmen und jedem Wort glauben, wie es geschrieben steht, dann entstehen tausende Fragen überhaupt nicht. Ja, wir wissen dann einfach, was Sache ist. Auch wenn nicht weitere Details erklärt sind, wie viele Juden zurückkommen und wie groß das Land sein wird und so weiter und so weiter. Alles nicht wichtig. Wichtig ist nur, es wird ein Land geben, Israel wird im Unglauben zurückkehren, zum Teil. Ja, und dann wird dieses Evangelium der Königsherrschaft wieder gepredigt werden. Und das heißt, jetzt komplett geschlossen aus dem Text, der Auftrag an die 12 Apostel dauert, bis der Messias sichtbar wiederkommt. Und er ist dann ausgesetzt, wenn es kein Israel mehr gibt. Ja? Wenn Israel zerstreut wird in den Nationen, wenn Tempel und Jerusalem zerstört sind, ab dem Jahr 70. Und bis dahin war dieser Auftrag für die 12 Apostel gültig. Und die haben in aller Treue diesen Auftrag auch ausgeführt. Sie sind nicht zu den Nationen gegangen, sondern haben sich in ihrer Predigt und ihrem Dienst auf Israel beschränkt. Das sehen wir auch in den ganzen nicht-paulinischen Briefen ganz klar dokumentiert. Wären mindestens 2 Stunden wert, das nachzuweisen. Konsequenz, weitere Konsequenz, der Auftrag in Matthäus 28, der sogenannte Missionsbefehl, der kann erst getan werden, wenn der Auftrag an die 12 Apostel vorüber ist. Ja, wenn ganz Israel zurechtgebracht wird, dann wird Israel hinausgehen in alle Nationen und zu Jüngern machen. Das steht auch schon in Jesaja 2. Und Jesaja und Micha 4 und es steht in Sacharja, kann man dort nachlesen, dass das so sein wird. Jetzt gehen wir zu der Zeit der 12 Apostel Israels, von der Auferstehung Jesu bis zu Schavuot, bis zu Pfingsten. Ja, ich sage ganz bewusst Schavuot, weil ich das und erkläre das auch nachher noch. Nachdem der Herr Jesus auferstanden war, setzt er Petrus offiziell in den Dienst an Jesu Schafen ein. Und das finden wir in Johannes 21. Ihr kennt ja die Geschichte, da finden die Jünger den Herrn Jesus, die waren fischen gegangen und plötzlich kommen sie ans Ufer zurück und da brennt ein Kohlenfeuer und es sind Fische drauf und der Herr Jesus ist da. Und jetzt nimmt er sich den Petrus vor und da sagt er in Vers 15b, wisst ihr die Frage, weil Herr, sagt er zum Petrus, hast du mich lieb? Fragt ihn 3-mal. Ja? Und er antwortet jedes Mal, weide meine Lämmlein, in Vers 16b lesen wir, hüte meine Schafe. Und in Vers 17, dann sagt er zu ihm, weide meine Schafe. Das heißt, auch nach der Auferstehung hat sich an dem Auftrag an die 12 Apostel nichts geändert. Jetzt lesen wir weiter in Apostelgeschichte 1, Vers 1 bis 3. Apostelgeschichte 1. Und ich bitte euch, wer seine Bibel dabei hat, schlagt die Stelle auf. Ich will versuchen, so lang genug zu warten, ja, dass ihr das einfach mit Augen seht. Das ist ganz wichtig. Ja, und das verinnerlicht, was da steht. Apostelgeschichte 1, 1 bis 3. Lukas erklärt hier Folgendes. Den ersten Bericht, das war sein Evangelium, die erste Darstellung habe ich verfasst, o Theophilus, von allem, was Jesus anfing, sowohl zu tun als auch zu lehren. Das heißt, was der Herr Jesus getan und gelehrt hat, war ein Anfang. bis zu dem Tag, an welchem er aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er sich auserwählt, durch Heiligen Geist Befehl gegeben hatte, welchen er sich nach seinem Leiden in vielen sichtbaren Kennzeichen lebendig dargestellt hat, indem er 40 Tage hindurch von ihnen gesehen wurde. Also praktisch jeden Tag einmal mindestens. Und was hat er gemacht? Und über die Dinge redete, welche die Königsherrschaft Gottes betreffen. Also die Königsherrschaft der Himmel. Der Herr Jesus hat 40 Tage lang den Jüngern gesagt, Leute, es geht um die Königsherrschaft der Himmel bei eurer Botschaft, die ihr eurem Volk bringen sollt. 40 Tage lang, jeden Tag. Wenn wir jetzt daraus Schlüsse ziehen, dann heißt es nach Vers 1, Jesus fing an zu tun und zu lehren. Das heißt doch logisch, dass die Offenbarung zum Neuen Testament noch gar nicht vollständig war zu jenem Zeitpunkt. Es war das, was den Herrn Jesus und sein Erdendienst betraf, das hatte sich minutiös alles erfüllt. Aber da steht ja noch mehr drin, was aussteht an Verheißungen. Das hat er ja Jesus ja noch offen lassen müssen. Und vieles wird er erst bei seinem zweiten Kommen erfüllen. Nächster Schluss in Vers 3. 40 Tage redet der Auferstandene über die Königsherrschaft Gottes. Er redet weder über die Gründung einer Kirche, noch über die Gemeinde, die sein Leib ist, sondern über die Königsherrschaft Gottes auf Erden. Das heißt, es geht immer noch unverändert um genau die Königsherrschaft Jesu auf Erden. Wir lesen weiter in Vers 4 und 5. Und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr von mir gehört habt. Denn Johannes taufte zwar, und jetzt müsst ihr überall in eurer Bibel, wo mit Wasser getauft steht, das durchstreichen und hinschreiben in Wasser. Johannes taufte zwar in Wasser, ihr aber, ihr 12 Apostel, ihr werdet in Heiligem Geist getauft werden, nach nunmehr nicht vielen Tagen. Vers 6 und 7. Sie nun, als sie zusammenkommen waren, fragten ihn und sagten, Herr, stellst du in dieser Zeit dem Israel die Königsherrschaft wieder her? Er sprach aber zu ihnen, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Das heißt, auf die Frage der Jünger nach dem Beginn der Königsherrschaft sagt der Herr Jesus weder Ja noch Nein. Er sagt auch nicht, wie könnt ihr so blöd fragen? Hat er ihnen nicht 40 Tage lang über diese Königsherrschaft gepredigt? Ist es logisch, dass die Jünger genau das fragen? Natürlich. Das heißt, als der Herr Jesus dann kurze Zeit später in den Himmel weggegangen war, nach 40 Tagen, da war ganz einfach noch offen, wann die Königsherrschaft anfängt. Aber nahe war sie trotzdem. Das sollten sie ja predigen. Das heißt, nahe heißt, in ihrem eigenen Erfahrungshorizont, ja, also nicht hunderte Jahre später, sondern quasi zu Lebzeiten der damals lebenden Apostel. So war das zu verstehen, diese Botschaft. Der Herr Jesus erklärt seinen Aposteln weiter in Vers 8 und 9, ihr aber werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria bis an das Ende der Erde oder auch des Landes. Und als er dies gesagt hatte, wurde er emporgehoben, indem sie zusahen, und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen hinweg. Das heißt, es ist nichts anderes als die klare Fortführung des Auftrags, den der Herr Jesus seinen Aposteln bereits in Matthäus 10 gegeben hatte. Das, was sie jetzt tun sollten. Und er sagte ja dort, dass sie mit ihrem Auftrag mit den Städten nicht Israels nicht fertig würden, bis er gekommen sein wird. Er dehnt jetzt in Vers 8b den Auftrag lediglich bis ans Ende der Erde aus. Warum? Weil bis zum Ende der Erde die Israeliten in Kürze zerstreut werden würden. Ja? Also überall, wo Diaspora war, dort sollte auch das Evangelium der Königsherrschaft gepredigt werden, logischerweise. Ja? In der Diaspora Israels. Und diese Zerstreuung unter alle Nationen, die erfolgte erst im Jahr 70 nach Christus. Das heißt, der Auftrag der Apostel war gültig bis zum Jahr 70. Und dann gab es plötzlich keine Städte Israels mehr. Ja, die wurden zerstört, Israel wurde vertrieben unter alle Nationen der Erde. Und zwar hat dann Gott die bereits in 5. Mose 28, 64 vorhergesagte Zerstreuung unter alle Nationen tatsächlich umgesetzt. Denn die bisherigen Zerstreuungen der Israeliten, die gingen nach Assyrien und nach Babel, aber nicht unter alle Nationen damals. Ja. Jetzt kommt erst die Zerstreuung, von denen der Mose bereits gesagt hat. Ich lese die Stelle vor, Matthäus 28, 64. Und Yahweh wird dich unter alle Völker zerstreuen, von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde. Genau die Begrifflichkeit, wie eben in Apostelgeschichte 1 gelesen, Vers 8 und 9. Ja? Bis ans Ende der Erde. Und jetzt steht noch da, und du wirst da selbst anderen Göttern dienen, die du nicht gekannt hast, du noch deine Väter Holz und Stein. Das hat ja Israel bisher immer getan. Ja, deshalb mussten sie nach Babel weg und nach Assyrien weg, wegen des Götzendienstes. Und der Herr verheißt dort bereits dem Mose, dass das noch einmal passiert, unter alle Nationen. Das heißt, als Schlussfolgerung, die 12 Apostel verkündigten deshalb die Königsherrschaft weiter als nahe bevorstehend. Das musste auch so sein bis zum Jahr 70, denn dann erst wurde klar, dass Gott diese Königsherrschaft verschieben wird. Ja, wenn es kein Israel mehr gibt, kann man keinen Städten Israels mehr predigen. Versteht ihr? Ja? Das heißt, dieser Auftrag, den hat Gott quasi zunächst einmal ab dem Jahr 70 ausgesetzt. Und er wird fortgeführt werden, wenn es wieder Städte Israels gibt. Deshalb finden wir auch in Israel Leute heute, die das Königreich predigen. Ja? Das gibt es dort. Ich habe selbst in den 70er Jahren einen Bruder in Mödlingen reden hören. Das war ein Baron von Springer, hieß der. Und der hat kostbare Predigten gehalten. Er hat unter anderem gesagt, Gott ruft aus den Nationen den Leib des Christus heraus. Ich aber bin Jude. Ich warte auf die Errichtung des Königreiches Israels. Als Jude. Und er war an Christus gläubig. Er hat praktisch auch Evangelium an die Nationen gelehrt in seiner Versammlung in Mödlingen in der Nähe von Calw. Ja. Und hat aber ganz klar den Unterschied gesagt. Er warte auf das Königreich. Also haben wir genau das, was damals noch war, als es noch Israel gab. Heute gibt es wieder Israel. Deshalb müssen wir damit rechnen, dass die zwei Linien wieder ein Stück parallel laufen. Das ist ja auch so. Die Gemeinde ist noch da. Israel ist wieder da. Ja? Insofern gleich die Zeit von heute der damals. Der einzige Unterschied, den wir zu damals noch haben, ist, dass es in Israel noch keinen Tempel gibt, noch keinen Opferdienst. Den wird es aber wieder geben. Offenbarung 11 steht es klar geschrieben. Nun gehen wir an die Zeit der 12 Apostel ab Shavuot, dem Wochenfest, so wie das eigentlich richtig übersetzt heißen müsste. Und das Wochenfest ist natürlich ein israelitisches Ereignis. Es hat überhaupt nichts mit der Kirche zu tun. Null. Die Apostel predigen also nur den Israeliten, denn der Herr Jesus sandte sie nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. An Shavuot nun lesen wir aus der Rede des Petrus ein paar Verse. Ich bitte euch, lest diese Rede mal ganz langsam durch und denkt darüber nach. In Apostelgeschichte 2, Vers 36 bis 40 lesen wir Folgendes. Ich kann nicht die ganze Rede lesen, das würde den Rahmen sprengen. Apostelgeschichte 2, 36 bis 40. Das ganze Haus Israel wisse nun zuverlässig, dass Gott ihn, nämlich den Jesus, ihn sowohl erstens zum Herrn als auch zum Messias machte. Diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Als sie es aber hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln: Was sollen wir tun, Brüder? Das waren die Brüder Petrus nach dem Fleisch, nicht wir, die Nationen. Was sollen wir tun, Brüder? Petrus aber sprach zu ihnen, und jetzt kommt, was wir bereits vom Herrn Jesus gehört, vom Johannes dem Täufer gehört haben. Tut Buße, ein jeder von euch, in Klammer ganz Israel, werde getauft, und jetzt kommt eine Neuerung, auf den Namen Jesu Christi, zur Vergebung der Sünden. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Das heißt, es ist wieder eine Taufe zur Vergebung der Sünden, aber auf den Namen Jesu. Eine Taufe im Wasser. Und danach werden sie den Heiligen Geist empfangen. Bei der Gemeinde ist es umgekehrt. Der Heilige Geist kommt dann in das Herz, wenn ich die Botschaft annehme. Dann ist er da. Ja? Muss nicht erst getauft werden und dann kommt der Heilige Geist. Seht, das ist eine völlig andere Ordnung hier. Hat mit der Gemeinde nichts zu tun. Und jetzt geht es weiter in Vers 39. Denn euch, Israel, ist die Verheißung und euren Kindern und alle, die in der Ferne sind. Aha, das ist wieder die Diaspora. Die Zerstreuung Israels, die war in der Ferne. Oder wird in der Ferne sein. Und so viele irgend der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Und das ist wieder ein klarer Hinweis, dass auch da Gott mit dem Prinzip der Auswahl arbeitet. Ja, es werden erst Einzelne herausgewählt und zum Schluss wird ganz Israel zurechtgebracht. Vers 40, und mit vielen anderen Worten beschwor und ermahnte er sie, indem er sagte, lasst euch retten von diesem verkehrten Geschlecht. Wenn ihr in Vers 14 und 22 nachseht, da spricht der Petrus wieder ganz Israel an in seiner Rede dort. Das heißt jetzt zusammengefasst, Israel sollte an Shavuot und weiterhin Jesus als ihren Messias erkennen und anerkennen. Frage rhetorischer Natur: Ist hier irgendeine christliche Kirche gegründet worden? Irgendeine Denomination, wie wir sie heute kennen? Natürlich nicht. Richtige Frage: Was war dann Shavuot oder Pfingsten, das aus dem griechischen Wort Pentekoste abgeleitet wird? 50. Tag, ja, heißt es eigentlich. Antwort: 50 Tage nach dem Passa und dem Fest der ungesäuerten Brote, was am 15. Tage des ersten Monats war, Passa am 14. nach 3. Mose 26, 6 bis 17, an Schavuot, werden wieder Webebrote dargebracht. Am Tag der ungesäuerten Brote wurde das ungesäuerte Brot der Herr Jesus dargebracht. Am 50. Tag gesäuertes Brot. Diesmal enthalten die Brote Sauerteig an Pfingsten. Warum? Die Brote werden aus dem Volk genommen und das schattet nun analog zum Passa, was das Lamm Christus war, schattet die Erfüllung in Israel an Schavuot und danach ab. Denn der Heilige Geist, von welchem Jesus damals nach Apostelgeschichte 2, Vers 23 einen Teil ausgegossen hatte, von dem Geist wurde ausgegossen, der kam jetzt in Menschen hinein, die noch Fleisch und Blut an sich tragen und auch noch die Sünde in ihrem Fleisch. Ja, und deshalb sind die ganzen Israeliten, die den Herrn Jesus angenommen haben damals, das waren solche Brote, wo Sauerteig drin war. Ja, und es hat sich an Pfingsten erfüllt. Denn die Feste Israels, die haben alle in der Prophetie eine einmalige Vollerfüllung und sie werden bis zu diesem Zeitpunkt immer in Erinnerung in die Zukunft gefeiert. Ja? So wie das Passa immer wieder gefeiert wurde, bis das richtige Passalam da war. Die zwölf Apostel und die etwa 120 Leute, die hatten aber damals den Geist Jesu schon in sich. Sie wurden damals an Pfingsten nur noch äußerlich getauft im Geist. Weil wir in Johannes 20, Vers 22 ein kostbares Wort haben, da steht, Johannes 20, 22, als sie dort versammelt waren in diesem Obersaal, ich habe geschwind, bis ihr es aufgeschlagen hat. Wer will, kann sich dort eine Bemerkung hinmachen. Da heißt es wörtlich, er, Christus, hauchte in sie hinein. Und er sprach, empfanget Heiligen Geist. Also haben die Leute, die damals in dieser Versammlung bei Jesus dabei waren, die zwölf Apostel und noch viele andere Gläubigen aus Israel, die haben damals schon den Heiligen Geist empfangen. Und an Pfingsten, da gab es eine Sonderration, Heiligen Geist, entschuldigt diese Bezeichnung, die sie zu dem Dienst ausgerichtet hat, die sie dann ab dato tun sollten. Aber innerlich waren sie schon mit im Heiligen Geist getauft. Und das erinnert uns natürlich spontan an 1. Mose 2, Vers 7, was ist da passiert? Da heißt es, Gott hauchte in die Nase des Adam, Odem, der Leben, und dann wurde der Adam eine lebendige Seele. Und als der Herr Jesus Heiligen Geist in die Jünger hineingehaucht hat, wurden sie dem Geist nach lebendig gemacht. Und deshalb verstehen wir, warum die Jünger vorher nie das, was der Herr Jesus gepredigt hat, in Gänze verstanden haben. Sie haben nie verstanden, dass er leiden musste. Das ist erst nachher klar geworden. Lest mal Lukas 24 nach, die Geschichte von den Emmausjüngern, die kennt ihr alle. Da sagt der Herr Jesus, warum seid ihr trägen Herzens, allem zu glauben, was geschrieben steht? Musste nicht der Christus leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Ja? mit der Geist aus, mit der sichtbaren Geistausgießung an Pfingsten haben sie jetzt ganz nach dem Stile Israels Vollmacht empfangen zu der Predigt an das ganze Volk Israel. Und jetzt haben sie erst viele Dinge verstanden, die der Herr Jesus ihnen vorher schon gepredigt hatte, aber er hatte eigentlich ins Leere geredet, weil ihnen der Geist zum Verständnis noch fehlte. Also dürfen wir nicht die Jünger verdammen, dass sie das nicht fassen konnten zuerst, sondern müssen ganz konsequent denken. Wir haben ja auch nichts verstanden, bevor der Herr uns nicht den Geist zur Erkenntnis gegeben hat. Und wir brauchen unser ganzes geistliches Leben dazu, um die Schrift einigermaßen zu verstehen. Bin ich auch noch nicht fertig? Bis der Herr mich wegnimmt, bin ich nicht fertig. Jetzt müssen wir noch zu der Rede in Apostelgeschichte 3 gehen. Apostelgeschichte 3, da hat ja der Petrus und der Johannes ein Heilungswunder vollbracht. Und dann war eine ganze Menge Israeliten zusammengelaufen an der schönen Pforte des Tempels. Und dann war dem Petrus klar geworden, jetzt muss ich wieder eine Predigt halten. Nach dem Stil, wie der Herr mir befohlen hat. Ja, das habe ich jetzt in die Schrift reingelesen, verzeiht, aber ihr versteht gleich, warum ich das so formuliert habe. Wir lesen jetzt einen Ausschnitt. Er fängt an in Vers 12. Als aber Jesus sah, dass nämlich eine Riesenmenge Leute zusammengelaufen war an dieser schönen Pforte des Tempels, sagt er, antwortet er dem Volk: Männer von Israel. Könnt ihr dick unterstreichen: Männer von Israel. Was verwundert ihr euch hierüber oder was säht ihr unverwandt auf uns? Als hätten wir aus eigener Kraft und Frömmigkeit diesen Lahmen wandeln gemacht. Jetzt lesen wir weiter in Vers 17 bis 21. Und jetzt kommt etwas, das müssen sich alle diese Leute um den Kopf binden, die behaupten, Israel habe im Plane Gottes keine Bedeutung mehr, weil sie den Herrn Jesus umgebracht haben. Das hört man immer wieder, dieses idiotische Argument. Ja. Was sagt der Petrus hier zu seinem Volk? 17 bis 21. Und jetzt, Brüder, ich weiß, dass ihr in Unwissenheit gehandelt habt, gleich wie auch eure Obersten. Gott hat also erfüllt, was er durch den Mund aller Propheten zuvor verkündigt hat, dass sein Christus leiden sollte. Und das hatten die Apostel erst nach der Auferstehung verstanden. Erst nachdem sie den Heiligen Geist in sich hineingehaucht bekommen haben vom Herrn Jesus selber. Was sagt er jetzt weiter? Erstens, so tut nun Buße. Und bekehret euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden. Genau dieselbe Botschaft wie an Pfingsten, Kapitel 2. Damit Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn. Zweitens, und er, nämlich ihr Gott, der Vater, den euch zuvor verordneten Jesus Christus, gleich Messias Israels, sende. Drittens, welchen freilich der Himmel aufnehmen muss bis zu den Zeiten der Wiederherstellung all der Dinge, durch welchen Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von jeher geredet hat. Jetzt zu 1, Vers 19. Das ist genau die Botschaft Johannes des Täufers und Jesu in seinen Erdentagen, was er denen predigt hier. Und er hat ihnen auch Absolution erteilt. Ja, das heißt, er hat im Grunde dem ganzen Volk vergeben. Er hat gesagt, ihr habt in Unwissenheit gehandelt. Und erst Paulus später in Römer 9 bis 11 vor allem im Kapitel 11 erklärt, warum das so war. Das war damals noch nicht bekannt, dass Israel Verstockung zum Teil widerfahren wird. Ja, das war noch nicht offenbart. Und deshalb auch eine ganz andere Rede jetzt noch an Pfingsten und danach. Zweitens, Apostelgeschichte 3, Vers 20 beweist, die Königsherrschaft der Himmel war immer noch nahe. Und denn sie hing zum ersten an der nationalen Buße Israels. Und es blieb bis zum Jahr 70 so. Drittens, Vers 21 erklärt, der Messias muss bis zur Buße Israels und noch so lange im Himmel verweilen, bis, jetzt haben wir wieder ein Bis, die anderen noch ausstehenden Vorhersagen der Propheten Israels eingetreten sind. Unter anderem die letzte große Trübsalzeit für Israel. Das muss ja noch vorher laufen, bevor er wiederkommt. Und das hat der Petrus hier ganz klar gepredigt. Er sagt zuerst, eure Sache ist, Buße zu tun. Und der Christus muss oben noch warten, bis die restlichen Verheißungen, die mit der Wiederkunft Jesu zu tun haben, alle erfüllt sind. Und dann wird er kommen. Nach Israel. Nicht nach Rom oder sonst wohin. Vers 24 bis 26 bestätigt der Petrus weiter, was der Herr Jesus zu seinem Volk gesagt hat. Apostelgeschichte 3, 24 bis 26. Aber auch alle Propheten von Samuel an und der Reihe nach, so viele ihr geredet haben, haben auch diese Tage, damals, zur Zeit der Rede des Petrus, verkündigt. Vers 25, ihr seid Söhne der Propheten und des Bundes, den Gott unseren Vätern verordnete, indem er zu Abraham sprach und in deinem Samen, Einzahl, nicht vielen, einen, werden gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Petrus sagt, der Same, von dem der Abraham gesagt bekam, den habt ihr gerade gekreuzigt. Aber ihr habt es in Unwissenheit getan. Und deshalb besteht für euch jetzt die Chance der Umkehr. Durch sein Werk am Kreuz. Euch zuerst hat Gott, als er seinen Knecht erweckte, ihn gesandt, euch zu segnen, indem er einen jeden von euren Bosheiten abwendet. Wieder Buße Israels. Jetzt gehen wir noch kurz an die Zeit nach Pfingsten oder nach Schabbat. Was ist denn dann passiert? Dann wurde unter anderem der Stephanus ermordet. Und diese Ermordung des Stephanus, die führte zu einer dramatischen Verfolgung, sodass die an Christus glaubenden Menschen in Israel in alle Winde zerstreut wurden. Und die Verfolgten, die predigten jetzt genau dieses Evangelium der Königsherrschaft dort, wo sie hinkamen. Zum Beispiel in Samaria und in Israels Diaspora unter den Nationen. Wir lesen in Apostelgeschichte 8, Vers 12, als sie aber dem Philippus glaubten, der war's, der das Evangelium von der Königsherrschaft Gottes und dem Namen Jesu Christi verkündigte, wurden sie getauft, sowohl Männer als Frauen. Der Philippus hat nichts anderes gepredigt, als was die 12 Apostel an Pfingsten gepredigt haben und danach. Sie empfingen auch den Geist durch Handauflegung der Apostel aus Jerusalem. Und genau dieser Vorgang, Geistempfang durch Handauflegung, ist eine pur israelitische Handlung. Die finden wir bereits im Alten Testament. Können wir jetzt nicht nachweisen, aber es dürft ihr mir glauben. Ferner kommt zum Beispiel ein Kämmerer aus Äthiopien zum Glauben. Und der ganzen Geschichte nach muss es ein Jude gewesen sein. Ja, wieso kauft ein Nicht-Jude den Propheten Jesaja? Und muss es dann erklärt bekommen vom Philippus. In Apostelgeschichte 9, jetzt sehen wir dort zum ersten Mal wieder einen Kairos Gottes. Ja, Apostelgeschichte 9, wisst ihr alle, da wird wer berufen?
Saulus.
Paulus.
Saulus.
Richtig, Saulus. Er wird vom Herrn vor Damaskus selber gerufen und berufen. Da kommen wir im Detail noch drauf beim nächsten Dienst. Apostelgeschichte 10, da passiert jetzt wieder was Eigenartiges. Der Herr sendet nämlich Petrus durch ein Gesicht vorbereitet zu dem römischen Centurio Cornelius. Er deutet ihm das damit an, das Evangelium wird jetzt dann auch in Richtung der Nationen im Sinne von Nicht-Israeliten gehen. Das hat der Herr dem Petrus damals klar gemacht. Wir werden auch gleich sehen, warum. Er sagt nämlich, in Vers 28 in Apostelgeschichte 10, da erklärt der Paulus, wieso er eigentlich überhaupt zu dem Cornelius gegangen ist. Der Petrus, sehr gut aufgepasst, ja. Danke. Er sagt, wie unerlaubt es Juden war, sich einem Fremdling anzuschließen. Das ist doch ein klarer Beweis, dass der Petrus sich nie mit den Nationen abgegeben hat, sondern mit den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Und der Herr musste ihm ein großes Gesicht geben, damit der Petrus überhaupt gewagt hat, in ein Haus eines Unbeschnittenen zu gehen. Er hat es deshalb nicht getan, weil es nicht sein Auftrag war. Der Petrus hat nicht gesagt, halt, ja, jetzt müssen wir alle Leute das Evangelium predigen. Jetzt Ärmel hochkrempeln und losmarschieren. Nein. Die Apostel waren gehorsam. So wie der Johannes gehorsam war, in seiner Botschaft waren die 12 Apostel immer treu der Botschaft, die ihnen aufgetragen war. Und es wäre absoluter Unsinn, ja, jetzt sozusagen die Wertigkeiten der verschiedenen Botschaften gegeneinander aufzuwiegen und sagen, naja, die Paulusbotschaft, das ist doch wohl das Größte, ja, und das Königreich, mit dem haben wir doch eigentlich nichts zu tun, ja, das ist ja israelitisch. Welch ein Unsinn, ja. Wir haben Haushaltungen, da kommt der Ruben ja auch noch drauf zu sprechen, das ist genau der Grund. Der Herr macht nicht alles auf einmal, sondern er macht es in Abschnitten, in heilsgeschichtlich definierten Perioden. Wir lesen noch 34 bis 36 in Apostelgeschichte 10. Petrus aber tat den Mund auf und sprach, in Wahrheit begreife ich. Müsst ihr euch auf der Zunge zergehen lassen, vielleicht anstreichen. Begreife ich, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jeder Nation, wer ihn fürchtet, Ungerechtigkeit wirkt, nimmt er an. Das Wort, welches er den Söhnen Israels gesandt hat, Frieden evangelisieren durch Jesu Christum. Dieser ist Herr von allem. Heißt es dort wörtlich, der Herr ist Herr von allem. Und in Vers 42 und 43, da erklärt der Petrus seinen Auftrag. Und er hat uns befohlen, wem zu predigen? Dem Volk. Und ernstlich zu bezeugen, dass er der von Gott verordnete Richter der Lebendigen und der Toten ist. Diesem geben alle Propheten Zeugnis, dass jeder, der an ihn glaubt, Vergebung der Sünden empfängt durch seinen Namen. Das hat er Petrus dort erst erkannt. Während dem Geschehen, was da im Hause des Cornelius abgelaufen ist. Petrus bestätigt also in Vers 42 bei Cornelius seinen nach Matthäus 10 weitergültigen Auftrag an Israel. Ein unmissverständlicher Beweis, dass die 12 Apostel nicht den Missionsbefehl ausgeführt haben von Matthäus 20, 28 in alle Welt zu gehen, sondern sie dienten weiter konsequent ihrem Volk, auch in der Diaspora. Und das zeigen auch ihre Briefe ganz klar. Wenn man die nicht-paulinischen Briefe liest, konsequent liest, kommt es ganz klar raus. Und jetzt lesen wir noch 44 bis 46. Während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten, und die Gläubigen aus der Beschneidung, so viele ihrer mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich, dass auch auf die Nationen die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen war, denn sie hörten sie in Sprachen reden und Gott erheben. Und das ist so bisher weder in den Evangelien noch in der Apostelgeschichte bezeugt, nämlich hören, glauben, versiegelt werden mit dem Heiligen Geist. Ja, jeder unter uns weiß wahrscheinlich, wo das steht. Epheser 1, 13 und 14, dort wird es proklamiert durch Paulus. Aber bis dahin gab es das nicht. Was hat der Petrus gesagt? Tut Buße und werdet auf den Namen des Herrn Jesus getauft und dann werdet ihr den Heiligen Geist empfangen. Und hier macht Gott was völlig anderes. Die Leute sitzen da, hören die Predigt und der Heilige Geist fällt auf die Leute, ohne dass der Petrus Zeit hatte, ihnen die Hände aufzulegen. Ja. Versteht ihr auch, warum verschiedene Denominationen verschiedene Lehren aus der Apostelgeschichte für sich in Anspruch nehmen? Zum Beispiel gibt es Leute, die sagen, den Heiligen Geist kann nur der Stammapostel verteilen und vielleicht auch noch ein Bezirksapostel. Versteht ihr? Ja? Glauben, hören, glauben, versiegelt werden mit dem Heiligen Geist. Das hat der Herr dort angekündigt, dass das jetzt in Zukunft noch häufiger passieren wird. Und der Petrus, als er zurückkommt in Apostelgeschichte 11, da haben ihn die Leute dort fast zerrissen und ihm gesagt, wie kannst du in das Haus eines Unbeschnittenen gehen? Könnt ihr dort selber nachlesen. Jetzt noch zwei, drei Sätze zu dem, was danach noch passiert ist. In Apostelgeschichte 11, da finden wir die weitere Ausbreitung des Evangeliums der Königsherrschaft Jesu. Und sie kennzeichnet Folgendes. Wir lesen in Kapitel 11, 19 bis 21. Die nun zerstreut waren durch die Drangsal, welche wegen Stephanus entstanden war, zogen hindurch bis nach Phönizien. Dort war übrigens die Syro-Phönizierin her. Ja, in Matthäus 15, aus der Ecke. Und Zypern und Antiochen in Syrien. Und jetzt kommt ein wichtiger Satz. Und sie redeten zu niemand das Wort, allein zu Juden. War das konsequent? Ja, natürlich. Der Petrus hat jetzt nicht gesagt, jetzt war ich im Haus des Cornelius, jetzt können wir es überall predigen. Nein. Wir bleiben bei dem Volk, außer wir bekommen einen extra Befehl, woanders hinzugehen. Das war die Prämisse der Apostel. Sie waren treu, absolut treu und gehorsam. Jetzt geht es weiter in Vers 20. Es waren aber unter ihnen etliche Männer von Zypern und Kyrene. Zypern kennt ihr ja. Die Mittelmeerinsel, wo es jetzt auch wieder kriselt zwischen Türkei und Griechenland und so weiter. Und Kyrene, was ist Kyrene? Das ist das Gebiet südlich der großen Syrte, dort wo heute Libyen ist. Das war Kyrene und da gab es Juden In dieser Ecke, Alexandrien zum Beispiel, entstand 250 vor Christus die sogenannte Septuaginta, die griechische Übersetzung des Alten Testaments. Und dort kam da auch der Apollos her und der hat über den Herrn Jesus gepredigt in Apostelgeschichte 18, obwohl er nur die Taufe des Johannes kannte. Ja, das sind so Beweise, ja, die wir jetzt alle lesen müssten, um konsequent festzustellen, dass die Apostel Israels nur zu den Juden geredet haben, zumindest zunächst. Und jetzt heißt es in Vers 20, sie redeten auch das Evangelium zu den Hellenisten. Es heißt wörtlich nicht Griechen dort. Ich habe es extra nachgeprüft. Es heißt Hellenisten, denn die Griechen werden in der Apostelgeschichte Hellenen genannt und nicht Hellenisten. Wer waren die Hellenisten? Das waren griechisch sprechende Juden. Und es aus dieser Sorte Hellenisten, da kamen auch die den Paulus in Apostelgeschichte 9 fast den Kragen herumgedreht haben. Ja, und weshalb er dann aus Judäa fliehen musste und wieder zurückgekehrt ist in seine Heimatstadt. Indem sie das Evangelium von dem Herrn Jesus verkündigten. Und des Herrn Hand war mit ihnen und eine große Zahl glaubte und bekehrte sich zum Herrn. Das heißt also konsequent, die Ausbreitung nach der Verfolgung, durch die nach Stephanus empfangen entstanden war, die führte dazu, dass das Evangelium der Königsherrschaft in die Diaspora Israels gebracht wurde. Ja, so wie früher auch das Evangelium des Johannes, durch den Johannes. Der kommt dorthin und in Vers 23 Apostelgeschichte lesen wir, dass der Barnabas dahin kam, um zu prüfen, ob da alles richtig läuft in Antiochien. Als er die Gnade Gottes sah, freute er sich und ermahnte alle mit Herzensentschluss bei dem Herrn zu verharren. Und jetzt lesen wir weiter in Vers 25 und 26. Er zog aber auch aus nach Tarsus. Und jetzt kommt das Neue zum Vorschein. Ja? Dort war der Paulus ja hingeflohen von Jerusalem weg, als sie ihn dort umbringen wollten, die Hellenisten, um Saulus aufzusuchen. Und als er ihn gefunden hatte, brachte er ihn nach Antiochien. Es geschah ihnen aber, dass sie ein ganzes Jahr in der Versammlung zusammenkamen und eine zahlreiche Menge lehrten und dass die Jünger, in Klammer Israeliten zunächst, zuerst in Antiochien Christen genannt wurden. Und zwar war das ein Spitzname, ja, ein jüdischer Spitzname für eine jüdische Sekte. Der Begriff Christen, der kommt übrigens nur dreimal im Neuen Testament vor, der Begriff Christen. Können wir jetzt nicht dran stehen bleiben. Es entsteht also zunächst einmal eine jüdisch-israelitische Versammlung in Antiochien. Und natürlich, als der Paulus in diese Gemeinde kam, dürfen wir annehmen, dass er das Evangelium begann zu lehren, das der Herr ihm geoffenbart hatte. Und dann kamen natürlich auch Menschen aus den Nationen dazu und erst recht dann, als er auf seine erste Missionsreise ging mit dem Barnabas. Da kommen wir dann in meinem nächsten Dienst dran. Und deshalb senden ja auch dann bei der großen Apostelversammlung die Apostel und Ältesten aus Jerusalem einen Brief an die Brüder aus den Nationen, dass sie nicht das Gesetz halten müssen. Ja, zusätzlich noch zu dem, was ihnen als Evangelium gepredigt wurde. Aber da kommen wir separat noch dran. Also wir sehen, wenn wir konsequent treu allem glauben, was geschrieben steht, dann wird alles viel einfacher. Viel einfacher. Und das möchte der Herr. Dass wir, Arthur Wohl hat gern gesagt, wir sollen dumm genug werden und kindlich genug, allem zu glauben, was geschrieben steht. Und dann entstehen viele Fragen nicht. Und wir können eigentlich nur in Anbetung ausbrechen unserem Herrn, dass er das so kostbar eingerichtet hat. Verzeiht, dass ich jetzt ein bisschen länger gemacht habe heute Morgen, aber ihr versteht, ich habe viel weggelassen. Mir geht es wieder Ruben, der hat es auch gesagt. Er hat sich sehr viel vorgenommen. Ja, jetzt möchte ich noch danken. Ja, lieber Vater, ich will mich auch ganz persönlich und wir alle miteinander unter die Kostbarkeit deines Wortes stellen, das wir auch jetzt heute Morgen gehört haben. Und du möchtest dieses Wort in unseren Herzen immer wieder lebendig machen und lebendig halten, dass wir nicht durcheinander bringen, was du auseinandergenommen hast, und dass wir nichts auseinandernehmen, was du zusammengebracht hast. Das schenke du uns allen. Amen.